So, meine Damen und Herren, bitte Platz nehmen. Und wir fahren gleich weiter mit diesen ganz fantastischen, praktischen Erfahrungen, die uns einmal zeigen, dass wir nicht alle Majestäten spinnen, sondern dass das, was wir tun, auch eine physikalische Grundlage hat. Und das ist, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig.
Die hat man doch gleich einmal applaudiert.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt ein bisschen doppelt drin, falls die CD oder DVD, die gebrannt wird, also sich nur einer einen Vortrag anguckt, dass das nicht ganz so im Leeren steht. Es ist ein ganz klein bisschen also Wiederholung. Nochmal zu den Sensoren, etwas über die Materie. Strukturen von Menschen und Wasser, mentale Pfade, das ist wirklich was noch nicht da gewesen ist, feinstoffliche Strukturen und Anregung. Also vorhin ging es um bewegte Materie, heute geht es um ja, einen Widerspruch oder nicht, es sind völlig zwei verschiedene Begriffe, Bewusstsein, Materie. Rechts sehen Sie das Ergebnis meiner Doktorarbeit. Ich habe also versucht, an einem System aus Kupfer und Zink Messungen zu machen und habe Abnormalitäten gefunden. Der Widerstand verhält sich irgendwie zeitabhängig. Vorgeschichte spielt eine Rolle. Es war also ein richtiges, schönes physikalisches Herumsuchen, Herumfummeln. Und die Zinkatome sind die silbernen und die Kupferatome sind die goldenen. Es kam hinterher heraus, die Messergebnisse lassen die Vermutung zu oder legen die Vermutung nahe das. Also es war so eine richtig, so eine, ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, aber man kann damit keinen Erfolg haben. Aber dieses Bild, das zeige ich Ihnen jetzt einfach voller Stolz. So, und auf der anderen Seite die Schaufensterpuppe aus dem Kaufhaus. Und das ist ineinander gesteckt. Und ich als Physiker hätte vor 10 Jahren gesagt, Bewusstsein, lass mich in Ruhe damit. Ich weiß den Unterschied zwischen P und D. Ich bin ein Physiker und ein Psychologe, habe den gleichen Vornamen, gleichen akademischen Vornamen, gleichen identischen Nachnamen wie ich. Wir haben die Doktorarbeit getauscht. Also er hat ein P da vorne und ich habe ein P, Physik und Psychologie. Aber ich weiß, das interessiert mich überhaupt nicht. Nur heute sehe ich die Sache ganz anders. Es gibt offensichtlich doch eine Beziehung dazwischen. So, nochmal zu den Sensoren. Jetzt mal ein anderes Foto. Was der Mensch alles kann der Maikäfer nicht. Und umgekehrt gilt es ja auch. Der Maikäfer kann viele Dinge, die wir nicht können. Das tolerieren wir. Wenn es einen Radiästheten gibt, der Dinge kann, die nicht sein dürfen, naja, dann wird er nicht toleriert. Das hatte ich Ihnen schon eben vorgestellt. Nun noch einmal ein bisschen schematisch für die Diskussion. Warum können manche Leute mehr als andere? Oder wie ist es denn überhaupt? Ich als Physiker werde immer gefragt, kann man das nicht messen? Die hören gar nicht zu. Gibt es da Messgeräte für? So, dann bleib da, wo du bist. Also, wir haben in unserer Vergangenheit 5 Sinne, auch in den Schulbüchern steht es drin, sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken, weitere Sinne. Naja, gut, aber ab 1600 hat man Messgeräte gebaut und Analysegeräte. Die Messgeräte gibt es, die Analysegeräte gibt es auch, aber die können nicht alles und auf dem rechten Block gibt es gar nichts oder fast nichts. Und wir sind es gewohnt, auch Umkehrschlüsse zu machen, nur hier ist es echt verboten, im rechten Bereich den Umkehrschluss zu machen, was man nicht messen kann, das darf es nicht geben. Es ist umgekehrt, dass es Menschen gibt, die was können, was die Messgeräte noch nicht können, soll ein Ansporn sein, für die Wissenschaftler daran zu arbeiten. Und die 5 Routengänger mit den 7 Meinungen, naja, es gibt eben unterschiedliche Sinne, die mehr oder weniger freigelegt sind oder freigeschaltet sind, spüren mit den Händen, mit dem Kopf, mit dem Bauch. Das ist eine von den geläufigen Fähigkeiten. Es gibt welche Personen, die können also mit ihrem Kopf durch eine Struktur durchlaufen. Also hier ist jetzt die Struktur, da fängt sie an, da hört sie auf und jetzt laufen sie mit ihrem Kopf durch und dann merkt die rechte Hälfte vom Kopf, da ist was. Jetzt merken beide Hälften das und jetzt merkt die linke Hälfte, sie hat noch was, die rechte hat nichts mehr. Also wenn man durch so eine Struktur durchläuft, hat man sofort das Bild der Struktur im Kopf und wenn ich jetzt hier durch diese Wasserader durchlaufe, ja, habe ich sogar die Richtung bekommen. Ja, die Richtung ist so und ich weiß auch, hier fängt sie an und da hört sie auf. Also wenn man so ein Kopfkino hat, dann ist es verhältnismäßig einfach. Das mit dem Sehstrahl der Jörg Purner aus Innsbruck hat das beschrieben, dass er also in einer Kirche Absperrung am Altar konnte, also sehen, da hinten ist das und das. Das ist eine gute Fähigkeit. Wir kennen Leute, die haben eine Verschaltung, die können also die Nervenimpulse hören. Und wenn ich jetzt sage, es wird ein bisschen mehr oder es wird ein bisschen intensiver, dann kann die Person das dann also wirklich als Knacken hören. Also tak, 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 tak oder ta, 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 ta. Das ist also dann quantitativ sehr viel besser wahrzunehmen. Ist natürlich möglicherweise noch nerviger, wenn man alles mitkriegt und dann auch mal was hört. Und für die Harmlosen unter uns, die dann eine Rute und Tensor als Anzeigeinstrument verwenden, das können sie dann auch weglassen, aus der Hand legen und sagen, ich bin nicht da. Die ersten Personen da, die sind natürlich immer aktiv, weil sie ihre Hände oder ihre Augen immer dabei haben, stimmt natürlich auch nicht. Also wenn jetzt hier in einem Café mehrere Gespräche geführt werden, dann mache ich die Ohren zu oder Sie vielleicht auch und wenn Sie es wollen, kriegen Sie auch mit, was da hinten Tante Else da erzählt. Das kriegen Sie auch mit und das andere klappen Sie weg. Also es ist abschaltbar. Das Experiment mit der Wasserader haben Sie eben gesehen. Man kann es wirklich schön zu Hause probieren, dieser Drucktank im Baumarkt zu kriegen, das kleine Rohr oder dieser Plastikschlauch, Isolierschlauch, Schrumpfschlauch kann man sich besorgen und dann kann man testen. Dann kann man also wirklich testen mit der Rute, ne, das kennt man links und rechts, oder dass man sagt, ich schmeiße die Rute weg und ich probiere das mal so. Und jetzt will ich mal links rum, rechtes Wasser, also hier so eine Wasserkreuzung, kann ich ausprobieren. Ein Hilfsmittel. Jetzt nochmal zum Sehen etwas. Das sichtbare Licht wird beschrieben von 400 bis 700 Nanometern. Die verschiedenen Zäpfchen sind aktiv. Und es gibt Leute, die können also außerhalb vom sichtbaren Licht noch was sehen. Hier im Violett oder im Infrarot. Und auf der Seite kriegen sie noch etwas mit. Ich habe einen Kollegen, der in der Laserphysik arbeitet und der ist ganz stolz, wenn er bei 700 und weiß nicht was, 30 oder so, noch mitkriegt, was die anderen nicht mitkriegen. Das ist ja toleriert. Er als Physiker kann das sagen. Ich schalte das aus. Das tolerieren auch die Kollegen. Auf der anderen Seite, hier im ultravioletten Licht, gibt es auch Menschen, die also hier weiter gucken können. Und es ist durchaus möglich, dass diese sichtbaren Effekte, sichtbar, in dem Sinne, die ja eigentlich unsichtbar sind, aber dass dieser Bereich reserviert ist für einen Teil dieser Effekte. Also wenn die Edelgase Strukturen bauen, dann kann es durchaus sein, dass sie in dem Bereich optisch aktiv sind und dass manche Menschen, die also hier noch auf dieser Linie was finden können, die sind dann in der Lage und andere sind dann einfach nicht in der Lage. Das kann man testen. Man kann sich zum Beispiel eine Schwarzlichtlampe besorgen und dann mal probieren, ob man dann besser sehen kann oder nicht. Das haben wir gemacht. Und es kommt raus, ja. Also eine doofe Glühbirne, eine ziemlich gedimmte Glühbirne, die also kaum UV rausgibt, die erlaubt es sehr wenig. Oder man macht es andersrum, man nimmt eine normale Glühbirne mit Halogeneinsatz. Glühbirne mit einem Halogeneinsatz. Da kommt kein UV raus, dann schlägt man den Glaskolben kaputt, lässt den Halogeneinsatz heil, fasst aber bitte nicht an, dann hat man plötzlich das gleiche Licht, aber ein bisschen mehr UV. Und siehe da, die Welt sieht anders aus. Also für die Leute, die meinen, sie könnten etwas sehen, die können das ja mal testen, ja, mit ein bisschen UV-Anteil oder ein bisschen Violett, möglicherweise ist die Sehfähigkeit im Unsichtbaren oder in der Unsichtbarkeit dann etwas verbessert. Strukturen von Materie, wenn man Wismut langsam erstarren lässt, dann bildet es solche Kristallstrukturen raus, die sehen sehr schön aus. Wir haben als Physiker gelernt, mit so etwas umzugehen. Wir kennen kubische Kristalle oder hexagonale. Die Welt ist sicher, ist sehr schön. Die sichtbare Welt oder die anfassbare Welt. Und wenn ich als Baby gelernt habe, alles anzufassen oder anzubeißen, ja, das nehme ich in den Mund und probiere das aus. Und dann kommt die Synchronisation, das, was ich sehe und das, was ich beißen kann. Und damit bewerte ich das, was ich nicht beißen kann. Das bewerte ich dann irgendwie als, gibt es nicht. Also Unsichtbares. Also selbst wenn ich was sehen könnte, würde ich beißen und sagen, nö, ist nicht. So, und jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir haben jetzt hier die Löwenzahnblüte. Das Innere ist das Harte, das kann ich beißen, und das Äußere, das gibt es nicht. Also um die Körper herum ist noch irgendetwas, was ich nicht mehr beißen kann. Und das gehört einfach nicht mehr dazu. Das habe ich also sozusagen weggeblasen. Und das ist unser übliches Bild, wie wir mit der Materie umgehen. Ich lege Ihnen jetzt einfach mal dieses Bild nahe. Wir haben also diesen Vorschleich, wir haben die Eier und um diese Eier herum ist eine Materie, die ist weich, die ist nicht hart. Mit diesem Bild kann man sie natürlich sehen. Und wir kennen jetzt aber aus der Erfahrung die Eigenschaft, wenn ich nun links gegen den Frosch leicht klopfe, hier irgendwo aufschlage, dann kann man das da hinten mitkriegen. Es pflanzt sich fort. Genauso wie bei diesem Tisch, wenn ich hier drauf schlage und anders seine Finger da gehabt hätte an der anderen Seite, dann würde er das merken. Es geht die mechanische Welle durch. Habe ich so eine Struktur wie bei dem Löwenzahn, kann es sein, dass das hier keine mechanischen Kräfte überträgt im klassischen Sinne. Aber hier können wir uns das jetzt wirklich vorstellen. Das, was um die Atome herum ist, dieses Unsichtbare, das hat mechanische Eigenschaften, kann vielleicht Kräfte oder Frequenzen oder ähnliches übertragen. Das linke Bild kommt aus der klassischen Physikvorlesung. Wir kennen das alle. Es gibt Kochsalz, Natrium, Chlorid, Ionen. Die einen sind rot, die anderen sind hier silbern dargestellt. Da gibt es Gitter, kubisch, also wunderbar, Vorlesungsstoff, kann man sich sehr weit ausbreiten. Man kann auch sehr schön basteln, weil man ja dieses Bildungsgesetz kennt. So, auf der anderen Seite habe ich jetzt diesen Löwenzahn. Ich nehme also die Materie, das sind diese farbigen Kugeln, und um die farbigen Kugeln herum ist etwas, was man nicht sehen kann, ein Teil dieser unsichtbaren Materie. Das ist die Vorstellung. Jetzt wollen wir Experimente machen. Oder andersrum, wir haben Experimente gemacht und sind auf diese Idee gekommen, dass es so sein sollte. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Ich hatte vorhin angefangen mit diesen bunten Stühlen, der Begriff Zonen. Das war nicht so ganz klar, vielleicht ein bisschen überraschend für Sie. Zonen sind also Strukturen herum. Nehmen Sie mal den Wasserläufer da rechts, der sitzt auf dem Wasser drauf und verformt das Wasser also. Und da würde jetzt dieser Begriff Zonen passen. Links ist ein Experiment, das die Frau Engelsing vor vielen Jahren schon mal gemacht hat. Man nehme einen Stein und spüre mal, was ist um den Stein herum. Also rechts der Wasserläufer, Sie testen, gucken, aha, da ist ja was. Vor dem Wasserläufer ist schon was. Und hier kommt raus, dass um den Stein herum auch etwas ist. Und das sind Bereiche, ich gehe jetzt mit meiner Hand einfach mal so durch. Hier fängt es an, da hört es auf. Hier fängt es an, da hört es auf und so weiter. Jetzt gibt es zwei Qualitäten, die eine ist grün, die andere ist rot.
Also, das ist eine Art Aura.
Es ist eine Art Aura, ja. Aber die Aura ist vielschichtig, wie eine Zwiebel. Es ist nicht nur ein so ein Strich, sondern es ist
Zwiebelschichten.
Es sind mehrere Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das war so eine Idee. Und wir haben ja dann bei unserem Experiment mit dem Quarzmoor gefunden, dass es noch sehr viel komplexer ist, noch sehr viel komplizierter. So, jetzt möchte ich das mit diesem Löwenzahn und dem Drumherum ausprobieren. Also gehe ich in ein Geschäft, in einen Edelstein, in einen Mineralienladen und sage, ich hätte gerne diesen großen Quarz. Ja, kostet 30 Euro. Ich sage, dann schneiden Sie mir den mitten durch. Hä? Ja, dann schneiden Sie den nochmal mitten durch und nochmal mitten durch und nochmal mitten durch. Das hat er dann gemacht. Ich habe es bezahlt und hatte dann also 1700 Gramm, 900 Gramm bis hier hinten zu 35 Gramm. So, und dann wurden die Steine hier draufgelegt auf den Hocker und dann wurden die Zonen markiert. Die erste Zone, die innere Zone von hier bis hier, die nächste von da bis da und so weiter. Und wenn man dann genau hier reinguckt, findet man, die ist dann nochmal unterteilt. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. So, also ich habe jetzt den Parameter Masse. 35 Gramm, 41 Gramm bis so und so viel. Und dann habe ich noch den Parameter Material. Ich nehme dann also nicht Rosenquarz, sondern ich nehme dann Kalksteine, diese Bachkiesel, ich nehme Ziegelsteine, ich nehme Wachskerzen, ich nehme Kalksandsteine. Und beim Baumarkt kann man sich so Fliesen, Granitfliesen da kaufen. Ja, da hatte ich dann 32 Stück, konnte ich also 1, 2, 4, 8, 16, 32 hinlegen, musste mich gar nicht anstrengen, hier muss ich noch zerschneiden. Und dann habe ich mal probiert. Sie wissen jetzt, was ich mache. Ich lege jetzt das Material dahin und gucke nach, wie weit reicht es. Aha, bis hier. Das nächste Material ist ein bisschen größer. Wie weit reicht es? Aha, bis hier. Und dann trage ich das auf. Und so war die Idee, dass um jeden Körper herum etwas ist. Also der Löwenzahn mit seinem Fruchtkörper und die Pusteblumen da außen. Und der letzte Satz ist eigentlich noch wichtig. Das, was außen drumherum ist, gibt einen Inhalt, gibt etwas wieder von dem, was innen drin ist. Also die Samen des Löwenzahns, die Fleischhülle des Löwenzahns enthalten die Information Löwenzahn und innen drin der Samen entsprechend auch. Das wäre jetzt also dieses Bild. Und jetzt probieren wir doch mal. Was würde denn rauskommen? Wo steht die klassische Physik? Sie wissen alle, Masse, Volumen und Dichte stehen irgendwie im Zusammenhang. Jetzt habe ich das vergessen. Jetzt könnte ich mir überlegen, wenn die Masse größer wird, muss das Volumen größer werden. Und die Dichte da drin, also ungefähr die Formel, wie sie da ist. Nicht? Das nehmen Sie mal so hin. Volumen ist gleich 1 geteilt durch Dichte mal Masse. Das ist die klassische Denkweise. Und was wir gefunden haben, ist eine ähnliche Formel. Die sieht man hier, also Volumen auf der linken Seite, Masse auf der rechten Seite mit einer Zahl davor. Was wir gefunden haben, ist Volumen links, Masse auf der rechten Seite mit einer Zahl davor. Plus eine Konstante. Also, es gilt offensichtlich so ein Gesetz. Wie es genau aussieht, zeige ich Ihnen in einer Grafik. Und damit ich dieses Bild vernünftig auswerten kann, weil wir ja kein Volumen messen, sondern wir messen Radius, muss ich noch ein bisschen mathematisch rumfummeln, aber das ist erlaubt. Ich ziehe einfach die dritte Wurzel hier raus, denn das Volumen ist proportional zum Radius hoch 3. Ich ziehe die dritte Wurzel heraus und dann muss ich auch so etwas bekommen. Irgendetwas Proportionales zur Masse. Und das haben wir gemacht. Es ist hier unten aufgetragen, die dritte Wurzel aus der Masse und da oben der Radius. Für zwei Bedingungen. Das zwei von diesem Haufen von Materialien. Und da kommt raus, es gibt tatsächlich diesen Zusammenhang, dass der Radius, das Volumen, mit dem Fruchtkörper, mit der Masse des Fruchtkörpers, also die Länge der Flügel dieser Fallschirme, die hängt mit der Masse des Fruchtkörpers zusammen. Also Volumen der unsichtbaren Materie und die eingesperrte Masse. Die gehören zusammen. Und für Sie, für die Zweifler, nein, die wollen das jetzt genau wissen, habe ich jetzt mal unseren gesamten Datensatz mal dargestellt. Und man sieht also mehrere Geraden. Und diese Geraden, die haben immer zwei Tendenzen, entweder die eine Tendenz oder die andere. Und daraus lässt sich schließen, die Bedingungen, bei denen wir experimentiert haben, waren nicht konstant. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt einmal die grüne Bedingung, oder blau, hellblau, und die rote Bedingung. Also montags so und dienstags so. Also bei unterschiedlichen Anregungen kriegen wir einmal den Zustand und einmal den Zustand. Deswegen wieder die Frage, 5 Routengänge, 7 Antworten. Man muss hier wieder genau hinterfragen. Wenn Sie so ein Experiment machen, wissen Sie nicht, ob es die Abhängigkeit gibt, vom Sonnenstand oder von wem auch immer. Sie machen es und stellen fest, es gibt 3 verschiedene oder 2 verschiedene Zustände. Und damit können wir die Sachen wirklich wunderbar interpretieren. Ich gehe nochmal zurück. Und dann folgt auch tatsächlich aus dieser Geraden hier, folgt daraus, dass wir hier eine konstante Zahl vor der Masse stehen haben. Und das entspricht einer konstanten Zahl hier davor. Und das wäre also jetzt so etwas wie in diesem Falle 1 durch Dichte. Also die Aussage ist, dass es tatsächlich um jeden Körper, um jedes Teil von diesem Körper ein entsprechend unsichtbares Teil gibt, was ja eigentlich logisch ist. Wenn ich den Körper halbiere, habe ich von dem Äußeren nur die Hälfte. Gut, also wir wissen jetzt, wie es bei einem Körper aussieht. Jetzt nehmen wir 2 Körper. Jeder Körper hat um sich etwas herum. Hier ist der mit den 116 Gramm. Und da hinten ist ein anderer, der ist ein bisschen schwerer. Um jeden Körper ist so ein entsprechendes Orbital herum. Was passiert, wenn wir die Körper zusammenbringen? Wenn die sich berühren. Das haben wir gemacht. Wir schieben sie also jetzt so weit an, dass sie sich berühren und suchen die Struktur. Wie sieht sie denn aus? Wie sehen die Zonen aus? Und dann kommt plötzlich heraus, dass es ein gemeinsames Orbital gibt. Also die beiden Ringe verschmelzen plötzlich und es gibt dann dieses größere Ei.
Ja, beeinflusst hat der Größere den Kleineren?
Ja, wie bei zwei Wassertropfen. Ja, der größere frisst den kleinen, ja. Aber der kleine ist noch da.
Ja.
So, also es gibt eine Wechselwirkung zwischen gleichartigen Objekten. Wie sieht die aus? Und wenn man sich das denn aus der Nähe anschaut, dann stellt man plötzlich fest, muss man natürlich größere Klötze nehmen, dass es Resonanzen gibt, so haben wir es dann gefunden. Und diese Resonanzen bestehen aus irgendwelchen Häuten. Hier rechts sehen Sie nochmal die beiden Steine. Das große Orbital haben Sie vorhin ja immer nur als Schnitt gesehen auf dem Boden. Das große Orbital ist natürlich eine Sphäre, eine Kugel, ähnliche Struktur. Und wenn ich dann einen Schnitt dadurch mache, kriege ich bei den Resonanzen solche Strukturen. Es gibt also von A nach B, gibt es also hier auf der Erde gezeichnet, so eine und außen nochmal zwei. Also zwei Körper gehen in Resonanz und ich finde dann also diese beiden unterscheidbaren Strukturen.
Wie haben Sie diese Orbitale gemessen?
Ja, hier steht der Stein, da steht der Stein und ich gehe drumherum und sage, hier fängt das Orbital an, mach mal einen Strich.
Mit der Hand.
Naja, nicht mit der Hand. Mit der Route, ich kenne jemanden, Frau Engelsing macht das mit der Route. Also, wo fängt sie an? Und dann sage ich hier. Und dann geht sie los und sagt, da. Und dann ist das ungefähr so viel auseinander. Und dann einigen wir uns. Oder wir wiederholen das Experiment. Und dann machen wir vielleicht noch das,
also mit der Route,
dass wir den Stein verschieben und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ja.
Und dann kommt raus, dass ich die Wasserleitung da gefunden habe. Ja, und nicht das Orbital. Also, das haben wir dann oft genug probiert. So, also diese Resonanzlinien sind also ganz wichtig. Und dann kann man ja mal gucken, wer nutzt denn das eigentlich aus? Steinkreis, Stonehenge. Alles solche Strukturen. Da gehen gleichartige Objekte miteinander in Resonanz. Einmal hier dieser Steinkreis mit dieser Kreis mit Bäumen mit einem zusätzlich ausgelegten Steinkreis hier. Und dann fiel mir ein die Arbeit von Neumann, Stein oder Kreise formen, wo man noch einen Schaltstein dazu brauchte, um das Ding zu aktivieren. Naja, dann haben wir probiert. Also dieser Stein hier in der Mitte, den kann man tatsächlich ein bisschen bewegen und gucken und dann passiert was. Und
wo ist dieser Baumkreis?
Der ist in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Wernigerode. Es war dann plötzlich, ja, das Buch von Neumann hatte ich gesehen, aber jetzt weiß ich nicht, was man da alles Tolles machen kann. Dann haben wir es nachgebaut. In verschiedenster Weise, also mit Bachkieselsteinen zusammengebaut.
Da tut es schalten.
Man kann sie schalten, ja. Und ich habe ja gestern auf dem Parkplatz auch geschaltet, mit einer ganz einfachen Batterie. Das sehen Sie da rechts. Ich habe dann Buchenklötze genommen. In dem Falle sind es also jetzt 5 Stück. Einfach nur abgeschnitten vom gleichen Stamm aus dem Baumarkt. Darauf geachtet, dass ich auch die Richtung erhalte. Deswegen hatte ich den vorher markiert. Und in diesem Kreis kann man schalten. Man kann nicht sagen, du drehst dich links rum, du drehst dich rechts rum, indem man einfach eine Batterie da oben drauf legt, entweder so rum oder so rum. Man kann es auch mit der Masung in der Wachstumsrichtung des Holzes erreichen. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Und dann haben wir das gelernt, beim Abschirmen von Hochfrequenz gibt es einen Fachmann in Spanien, der verkauft solche Systeme, solche Holzklötze und erzählt messbar, dass die Hochfrequenz geringer wird und dass es den Menschen dann besser geht. Erzählt er auch, das kann er zeigen bei Schweineproduzenten, dass die Schweine also wirklich im Stall liegen und die Säure mit ihren Ferkeln da völlig gelöst, völlig gelockert. Vielleicht sind sie auch zugedröhnt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da passiert nichts. Da kann man durch die Schweine drüber, die tun nichts. Die sind von so einem Kreis umgeben und fühlen sich sauwohl.
Sauwohl,
ja. Also es ist also wirklich eine ganz, ganz wichtige Aktion, wenn man sich mit so etwas beschäftigt. Und der Mensch in Spanien, der schneidet also auch solche scharfen Kanten in die Klötze hinein. Die zeigen nach innen, wir haben also jetzt einen Kantenstrahler und das bewirkt was. Und spannend war, wir haben dann in einem solchen Experiment mal eine Wasserader durchgelegt. Und ich weiß, wenn ich auf der einen Seite Wasser reinschmeiße und auf der anderen Seite kommt es raus, weiß ich, dass es fließt. Aber sie ist weg. Sie ist innen drin nicht mehr spürbar. das mit dem Steinkreis ist ein ganz wichtiges Thema. Resonanz zwischen gleichartigen Objekten. Hier links sehen Sie diese Bach-Kieselsteine. Und da kann man so einen Kreis dann mal in Ruhe studieren. Kann also auch die Steine dann entweder richtig rum oder falsch rumlegen. Man muss ja nur dafür sorgen, dass eine einheitliche Drehrichtung entsteht. Wenn man einen Mischmasch hat, dann dreht das sich nicht ordentlich. Dann kann man es mit meiner Batterie, einem Magneten oder einem Laserpointer dann auch bestimmen, in welche Richtung es laufen soll. Dann findet man die Struktur. Es ist also sehr viel zu erleben. Und für den Hausgebrauch braucht man keine Wiese. Man nimmt einfach ein Holzbrett und klopft da ein paar Nägel rein. Und dann nimmt man einen Laserpointer und kann sagen, jetzt Karussell links rum, Karussell rechts rum. Auch das funktioniert. Resonanz zwischen gleichartigen Objekten. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Diesmal probiert. Ziegelsteine kann man kaufen. Und auch da passieren Dinge, die völlig unerwartet sind. Ich habe irgendwo gelesen, dass man mit solchen Antennen weit kommunizieren kann, ganz um die Welt rum und ähnliches. Also, es ist so. Es vervielfältigt sich da irgendetwas. Also die Resonanz zwischen gleichartigen Objekten ist ein wahnsinniges Thema.